Ja, heute Morgen also die Frage, warum Gemeinde? Und dahinter steht ja die Frage, wieso sollte ich denn überhaupt zur Gemeinde gehen? Und eigentlich steht dahinter ja die Frage, ja, was habe ich denn davon, wenn ich zur Gemeinde gehe? Heutzutage muss ja alles Sinn machen. Wenn es keinen Sinn macht, ergibt, dann machst du das nicht. Du fährst nicht einfach mit dem Auto nach München, wieder zurück, ohne da was zu erledigen, ohne irgendwie Spaß zu haben, lange Zeit auf der Autobahn zu fahren. Es muss Sinn machen, heutzutage stellt man sich diese Frage. Und darum die Frage, ja, was habe ich denn von der Gemeinde? Vor einem Jahr, da hatte ich schon mal über warum Gemeinde gepredigt und damals war das Fazit, weil Gott die Gemeinde nicht egal ist. Es ist das, was seine Liebe ist, es ist sein Eigentum, es ist seine Familie, es ist sein Leib. Und darum ist Gemeinde wichtig. Damals der zweite Punkt, weil die Gemeinde der Himmel auf Erden ist. Du erlebst in der Gemeinde der Vorgeschmack des Himmels. Du hörst und lernst vom Willen Gottes und du lebst den Willen Gottes in der Gemeinde auch aus oder sollst ihn ausleben. Und der dritte Punkt war, warum Gemeinde der Gemeinde, die Gemeinde der Ort des Streites. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir lernen, miteinander in Liebe zu begegnen. Diesmal habe ich einen anderen Ansatz gewählt, und zwar, es gibt ja verschiedene Ausreden, wieso man die Gemeinde nicht besuchen soll. Wo man sich einredet, ja nee, aus dem und dem Grund muss ich nicht zur Gemeinde gehen. Gehe ich heute nicht in die Gemeinde? Und zu Beginn noch, ja, was bedeutet denn Gemeinde? Gemeinde ist nicht einfach ein Gebäude wie hier das Gemeindehaus. Es ist nichts Statisches. Gemeinde ist da, wo sich Gläubige versammeln. Wo Christusgläubige zusammenkommen, das ist Gemeinde. Gemeinde bedeutet also Gemeinschaft. Im engsten Sinne ist Gemeinde Gottesdienst, so wie wir heute Morgen Gottesdienst miteinander feiern. Und im weitesten Sinne ist jegliches Treffen, jegliche Gruppe, die sich trifft, Gemeinschaft, wenn sich Gläubige treffen. Also Gemeinde ist da, wo Gläubige zusammenkommen. Der erste Grund oder der erste Einwand, nicht zur Gemeinde zu gehen, es gibt keinen Grund, immer zur Gemeinde gehen zu müssen. Die Ausrede dahinter, die Gesetzlichkeit. Man muss nicht. Man muss ja nicht gesetzlicher sein als der Papst selbst oder ähnliche Sprüche. Ich vermute mal, hinter diesen Ausreden, wie ich sie nenne, ist ein anderer Grund dahinter. Ich habe keine Lust. Dahinter steht natürlich unser Individualismus. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Und das ist heute noch extremer als früher. Als du früher einen Fernseher hattest, da lief, was gerade lief. Wenn du keine Lust hattest auf das, was im Fernsehen gekommen ist, ja, konntest du dich entscheiden, zu schauen oder nicht. Aber heute, da kannst du ja immer schauen. 24 Stunden, du kannst nachschauen, was vor einer Woche gelaufen ist. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, ob du das Spiel von Bayern schaust oder Formel 1 schaust, ja, dann schaust du sie nacheinander. Du kannst machen, was du möchtest. Und das hat eine Auswirkung auf unser Lebensstil, auf unser Leben. Wir leben nach Lust und Laune. Es gibt auch in der Kindererziehung dieses Phänomen, das man eben gesehen hat, die Kinder lernen besser, wenn sie zum Beispiel Lust auf Mathematik haben. Ja, wenn sie Lust haben, dann lernen sie es gut. Wenn sie keinen Bock haben, dann lernen sie nicht gut. Also sollen die Kinder nur Mathematik lernen, wenn sie auch wirklich Lust dazu haben. Sonst sollen sie das nicht tun. Ja, was dabei rauskommt, Das überlasse ich jetzt euren Vorstellungen. Aber wir sehen diese Auswirkung Lust- und Laune-Prinzip eben auch im Glauben. Keine Vorschriften sollen gelten. Nein, ich soll tun und lassen auf das, was ich Lust habe. Das, was mein Herz begehrt. Die Ausrede, ich habe keine Lust, also gehe ich nicht zur Gemeinde. Doch was sagt denn die Bibel dazu? Galater 5, Vers 1. Da heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht also fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft einspannen. Also der Vorwand Gesetzlichkeit wird oft mit dieser Stelle auch begründet. Wir sind frei, nicht mehr, wir sollen nicht mehr unter das Gesetz zu kommen. Doch was, wovon spricht hier Paulus? Paulus spricht von der Knechtschaft des Gesetzes. Und im Zusammenhang wird deutlich, es geht darum, die Idee, wenn ich die Gesetze, die Gebote Gottes halte, dann werde ich erlöst. Ja, dann wird Gott sich mir gegenüber gnädig zeigen. Und genau davon schreibt Paulus, nein, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann müsst ihr das ganze Gesetz halten. Und wir wissen, das ganze Gesetz, das kann niemand halten, früher oder später werden wir fallen. Paulus betont also, nein, aus Glaube seid ihr rettet. Wenn ihr versucht, aus dem Halten der Gebote rettet zu werden, dann seid ihr auf dem Holzweg. Das wird nicht funktionieren, das funktioniert nicht und es macht das Opfer Christi klein. Und das gilt genauso noch heute, wenn du die Gemeinde besuchst, damit du die Gnade Gottes erfahren kannst, damit sich dir gegenüber Gott gnädig stimmt. Das stimmt nicht. Nur durch Jesu Christi Blut bist du frei von deiner Sünde. Nichts anderes hat dich erlöst und nichts anderes wird dich erlösen. Das Blut Jesu Christi hat dich reingewaschen. Und im Glauben nimmst du das an und das genügt. Aber das Neue Testament macht klar, wir sind befreit zur Nachfolge. In Römer 6,22, da heißt es, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Nein, jetzt sind wir Sklaven Christi. Das heißt, Jesus Christus ist dein Herr. Wir sind sein teuer erkauftes Eigentum. Wir gehören ihm. Es ist also die Motivation dahinter entscheidend. Wenn du zur Gemeinde gehst, damit du errettet wirst, dann liegst du falsch. Wenn es aber Ausdruck deiner Liebe zu Christus ist, wenn es Ausdruck deiner Dankbarkeit ist, ja, wenn es Ausdruck dafür ist, weil du, Herr, mein Herr bist, darum gehe ich zur Gemeinde. Du gabst alles für mich. Darum gebe ich auch ein bisschen von dem, was ich zur Verfügung gestellt habe, dir zurück. In Johannes 2,17b, da heißt es eben, dass wir Christus treu sein sollen, dass wir in ihm bleiben sollen. Hebräer 10,25, verlasst die Versammlungen nicht. Anders gesagt, wenn die Gemeinde zusammenkommt und sich trifft, dann sollst du mit dabei sein. Dann sollst du es nicht schleifen lassen. Die Frage ist, wenn die Gemeinschaft der gläubigen Christen zusammenkommt, wo sonst soll dein Christ sein? Es gibt sehr wohl Gründe, nicht zu kommen. Wenn du verantwortlich bist in der Familie, Mama, Papa bist und die Versammlung abends stattfindest, jemand muss bei den Kindern bleiben. Du bist vielleicht schon ins Alter gekommen, draußen ist dunkel, Schnee, du kannst nicht mehr um diese Uhrzeit dein Haus, dein Zimmer verlassen. Aber es gibt viele falsche, vorgeschobene Gründe. Und somit ist die Frage eine Gehorsamsfrage. Die Frage, die ich zu Beginn gestellt habe, was habe ich denn von der Gemeinde? Meine erste Antwort ist, auch wenn der Gottesdienstbesuch, ja die Teilnahme an den Versammlungen, Gemeindeanlässen keinerlei positiven Auswirkungen auf dich hätten, betont hätten, so ist der Auftrag klar und unmissverständlich. Du sollst den Versammlungen nicht fernbleiben. Das ist der Auftrag Gottes an dich. Und dabei ist erstmal egal, ob du was davon hast, sondern die Frage ist, bist du deinem Herrn gehorsam? Aber wir Christen haben was davon, wenn wir zur Gemeinde gehen, wenn wir den Versammlungen nicht fernbleiben. Ein weiterer Grund, den man häufig jetzt auch während der Corona-Zeit immer mehr gehört hat, ist, die Internetpredigten genügen mir. Ja, im Internet, da findet man viele ansprechende Predigt und Prediger. Perfekte Rhetorik wird die Predigt rübergebracht. Spannende, ansprechende Themen. Ja, du kannst dir dein Thema aussuchen. Es wird nicht einfach, du kommst am Sonntagmorgen zur Gemeinde, oh, was für ein Thema kommt heute? Nein, wenn du keine Lust hast, dann schaltest du zur nächsten Predigt. Oder wenn du keine Lust hast auf diesen Prediger, dann gehst du zur anderen Gemeinde. Wenn gerade die Musikstil nicht passt, dann suchst du dir eine andere Gemeinde aus dem Internet. Also auch hier wieder der Individualismus, der da durchdrückt. Ähnlich ist es natürlich auch diese Anonymität, die wir haben, wenn wir große Gemeinden besuchen. Du gehst als Gast rein, keiner bemerkt, dass du zusätzlich noch Gast bist. Du bist anonym, keiner kennt dich. Du genießt den Gottesdienst und gehst wieder nach Hause. Und ich kann das alles sehr, sehr gut verstehen. Ich habe auch meine Lieblingspastoren, die ich unter der Woche predigten hören. Ich werde dadurch ermutigt, im Glauben voranzugehen. Und ich kann das gut verstehen, in der Jugendzeit, da fand ich die Lieder in der Gemeinde nicht ansprechend, weil sie einfach meinem Alter nicht entsprechend waren. Die Themen in den Gottesdiensten waren irgendwie auch nicht ganz so passend. Es gibt also viele Vorzüge, viele Vorteile für Internetpredigten. Und ich denke, auch gerade in der heutigen Zeit sollen wir das eben nutzen, dass wir geistlich geprägt werden, dass wir gute Predigten im Internet nachhören können. Ja, dass gute Prediger eben die Möglichkeit haben, weltweit das Evangelium weiterzugeben. Doch trotzdem all den positiven Aspekten, die wir haben, die Gemeinde vor Ort hat ihre Berechtigung. Die Internetgemeinde, die Internetpredigt ist kein Ersatz für den Sonntagmorgen. Wir haben eben die Textlesung gehört aus der Apostelgeschichte. Die Gemeinde kommt zusammen, um unter der Lehre der Apostel zu bleiben. Das kannst du vielleicht noch tun, wenn du Internetpredigten hörst. Doch ich habe mal eine Frage. Kennt dein Lieblingspastor, deine Lieblingspastor deinen Namen? Betet dieser Lieblingspastor, diese Lieblingspastoren, die du im Internet nachschaust, die du im Internet hörst, betet die Person für dich? Nicht einfach im Allgemeinen, ja, segne meine Zuhörer, sondern ganz persönlich für dich. Es ist die Aufgabe der Gemeindeleitung, der Gemeinde vorzustehen, die Gemeinde zu leiten. Ja, davon haben wir vielleicht oft Probleme, uns da unterzuordnen oder begreifen oft einige Entscheidungen nicht. Doch ihre Aufgabe ist, dich zu hüten. In der Apostelgeschichte 20,28, da heißt es, hütet die Herde Gottes. hüten, das heißt umsorgen. Ein Hirte ist verantwortlich für seine Schafe, für seine Herde. Er soll sie beschützen vor den Wölfen, die in der Nacht kommen oder teilweise auch tagsüber. Er soll ihnen also Sicherheit bieten. In Israel sehen wir, wie Mittagszeit eine drückende Hitze herrscht. Er soll dafür sorgen, dass die Schafe eben in dieser Mittagssonne Schatten haben, wo sie sich erholen können. Er soll dafür sorgen, dass die Schafe Weideplätze finden, damit sie genügend Nahrung bekommen, essen, trinken. Er ist für die Versorgung der Gemeinde zuständig. Und dieses Bild wendet die Bibel auf die Gemeindeältesten an. Sie sind die Hirten der Gemeinde. Sie sind verantwortlich für dich. Sie sollen die Wölfe, die Irrlehrer, überführen. Und sie sollen dich geistlich umsorgen. Sie sollen dir Ruhe bieten können, Schutz bieten können und dich mit guter geistlicher Nahrung versorgen. Die Ältesten sind verantwortlich für dich und dein geistliches Leben. Sie sind an dir und deinem geistlichen Leben interessiert. In Gebetsstunden und im Leitungstreffen, da nehmen wir uns immer wieder Zeit, für euch persönlich zu beten. Jeder von euch. Nicht einfach im Allgemeinen segne die Gemeinde, segne die Zuhörer des Gottesdienstes. Nein, wo wir uns Zeit nehmen, für euch persönlich zu beten. Ja, ich weiß, das ist vielleicht verbesserungswürdig und wir sind alle Menschen und in Schwachheit dienen wir euch. Aber wir kennen euren Namen. Wir beten für euch. Die Gemeinde gibt dir Schutz. Gerade im Internet, im Zeitalter des Internets, da gibt es auch viele falsche Lehren, die umhergehen. Gut verpackt in perfekter Rhetorik. Wohlgesagt, nicht da, wo die Rhetorik gut ist, ist gleich eine schlechte Rede dahinter, nein oder Lehre dahinter. Aber oft, wenn die Verpackung stimmt, dann schauen wir nicht mehr so genau auf den Inhalt. Die Gemeinde bietet dir auch Schutz. Wir sehen, wie Paulus sagt, die Gemeindezucht zu vollbringen. Die Person soll nicht mehr zur Gemeinde kommen, ich übergebe sie dem Teufel. Wir sehen, die Gemeinde bietet auch hier einen geistlichen Schutz. Vielleicht sagst du dir, ja, aber das muss ja nicht gleich Mitgliedschaft sein. Ist denn Gemeindemitgliedschaft überhaupt etwas Biblisches? Meine Antwort, ja und nein. Wir finden in der Bibel keine Stelle, die uns vorschreibt, Mitglied zu werden. Es gibt keine direkte Aufforderung, Listen zu führen, wo du darauf stehen musst. Die einzige Liste, die sozusagen entscheidend ist, ist das Buch des ewigen Lebens. Ob du da drin stehst und nicht, ob du auf der Liste stehst, der Gemeindemitglieder der FEG Made Mühlen. Aber im Neuen Testament finden wir verschiedene Hinweise darauf, dass eben die ersten Gemeinden Listen geführt haben von ihren Mitgliedern. In 1. Timotheus Kapitel 5, da lesen wir von den Witwen, es geht um die Witwenversorgung. Und Paulus schreibt dem Timotheus, wie er die versorgen soll. Und da heißt es unter anderem im Vers 11a, dass die jungen Witwen nicht in das Verzeichnis aufgenommen werden sollen. Also wir sehen, es wurden Listen geführt von Witwen in der Gemeinde. 2. Korinther Kapitel 2, der Hintergrund ist eigentlich der 1. Korintherbrief, und zwar lesen wir von einem Mann, der eine größere Sünde getan hat als diejenigen, die außerhalb der Gemeinde sind. Also wir sehen schon, es gibt ein innerhalb und außerhalb der Gemeinde, wohl definiert von Paulus, der quasi nur Besucher der Gemeinde ist. Und Paulus sagt, dass eben dieser Mann unter Gemeindezucht gestellt werden soll. Und die Gemeinde in Korinth kommt diesem Befehl oder dieser Anweisung von Paulus nach und sie stellt diesen Mann außerhalb der Gemeinde. Doch sie übertreibt es ein wenig und Paulus schreibt dann, ja, schön, dass ihr meinen Rat befolgt habt, aber ihr sollt dieser Person auch vergeben, sie in Liebe wieder zurücknehmen in eure Versammlung. Und dabei schreibt er, die meisten von euch. Also Paulus war klar, wer das zur Gemeinde gehört und wer das nicht zur Gemeinde gehört. Es war für ihn nicht unbekannt, ob da nun 10 in der Gemeinde sind oder 50 oder 100. Nein, für ihn war klar, diese Gemeinde besteht aus diesen und diesen Leuten. Und die meisten von diesen Leuten haben seinen Ratschlag befolgt. Und sie sollen nun auch wieder seiner neuen Anweisungen Folge leisten. Die Bibel lehrt also, Gottes Wille ist verbindlich zu einer Gemeinde dazugehören. Wie genau das aussieht, das bleibt offen. Sie schreibt nicht vor, wie diese Listen geführt werden sollen. Ob die Handhabung, so wie wir sie hier haben in der FEG Made Mühlen, die beste Lösung ist, ja, darüber würde sich diskutieren lassen, aber bündeln wir unsere Kräfte doch für entscheidendere Dinge. Was bringt dir also Gemeinde? Wenn du verbindlich zu einer Gemeinde gehörst, dann haben die Ältesten eine Verantwortung für dein geistliches Wohlergehen. Sie sind die Hirten der Gemeinde. Das heißt, sie kennen dich, sie beten für dich, sie sollen ein offenes Ohr für dich haben und sie sind für dich verantwortlich, dass sie dir ihr Lehren aufzeigen. Die Gemeinde bietet dir also Schutz und in der Gemeinde wirst du versorgt, ja umsorgt. Ein weiterer Grund, der manchmal auch mit angegeben wird oder den wir hören, ich bedarf keiner Gemeinde. Ich brauche keine Gemeinde, damit ich meinen Glauben ausleben kann. Ich kann auch meinen Glauben einfach so leben. Hier ist ja wahrscheinlich der Hintergrund, meine Mitgeschwister sind so anstrengend. Meine Gemeinde ist voller Probleme. Ich habe schon verschiedene Gemeinden erlebt und Gemeinde ist für mich einfach verbrannte Erde. Ich wurde so oft enttäuscht. Erstens dazu, du brauchst Gemeinde, um überhaupt in der Nachfolge leben zu können. Ja, das ganze Christsein ist auf Gemeinschaft ausgelegt. Beginnen wir mal bei der Taufe. Wie kannst du dich taufen lassen, wenn du alleine bist? Du wirst getauft. Das Abendmahl, Brot brechen, Wein trinken oder Traubensaft trinken, ja, das allein kannst du vielleicht noch, aber dadurch reduzierst du das Abendmahl auf 2 kleine Dinge. Das Abendmahl ist das Gemeinschaftsmahl. Das Gemeinschaftsmahl des Leib Christus, wo die Gläubigen zusammenkommen und Gemeinschaft feiern vor unserem Herrn, für das, was er für dich, ja für mich getan hat. Wir sind zur Gemeinschaft berufen und das ist alleine nicht möglich. Wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen werden, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus Christus. Diese Verheißung hat keine Bedeutung für dich, wenn du Solo-Christ bist. Zweitens, du brauchst die Gemeinde, um geistlich wachsen zu können. Hart zugespitzt, ohne Gemeinde kannst du geistlich nicht wachsen. Und vielleicht ist deine Reaktion gleich, ja, das stimmt doch nicht. Doch, es ist so. Ohne Gemeinde kannst du geistlich nicht wachsen. Und dadurch kommst du wieder im Auftrag Gottes nicht nach. Wir sollen geistlich wachsen. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10. Ich muss das kurz nachschlagen. Da heißt es, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wir sollen einander dienen. Was ist das Ziel, dass du eine Gabe Gottes bekommen hast? Zum Dienst in der Gemeinde. Du kannst nicht einfach zu Hause sitzen und dein Haus putzen, weil du die Gabe des Dienen hast und dann dich selbst loben und Gott danken dafür, dass du diese Gabe hast und bei dir eingesetzt hast. Die Gabe ist dafür bestimmt, in der Gemeinde einzubringen. Der Dienst an der Gemeinde. Du kannst deine Gaben nicht einsetzen ohne Gemeinde. Und die Gemeinde, die Gaben sind gegeben, damit die Gemeinde Erbauung findet. Wo sonst solltest du Korrektur in deinem Leben erfahren? Hebräer 10, 24, da heißt es, wir sollen einander anspornen zu guten Taten. Ja, was, wenn das in deinem Leben keine Rolle spielt? In der Gemeinde sollst du überführt werden. Da gibt es die Mitchristen, die sagen, komm, lass uns gemeinsam vorangehen. Wisst ihr, Internetprediger haben einen großen Vorteil. Wir kennen sie nicht. Wir kennen ihren Alltag nicht. Die können predigen, vergib deinen Nächsten. Und wir sehen nicht, wie sie leben. Ob ihre Familie zerstritten ist. Ja, vielleicht sind sie mit anderen Christen zerstritten, wechseln die Straßenseite, wenn der andere Christ ihnen entgegenkommt. Als Pastor vor Ort, den du kennst, kann man sowas schlecht vorspielen. Und genauso ist es bei dir in deinem Leben. Anonymität ist praktisch, ist angenehm. Ob du nun im Internet die Predigten verfolgst oder irgendwo anonym in einer großen Gemeinde sitzt, du hörst die guten Predigten, machst gut mit dem Lobpreis. Doch wie dein Alltag aussieht, interessiert den Prediger nicht, interessiert die Gemeinde nicht. Und das mag angenehm sein, aber das bewirkt keine Heiligung. Das ist gegenkonträr zur Heiligung. Es hilft dir überhaupt nicht. Du brauchst Geschwister, damit du auf der Spur bleibst. Geschwister, die dich kennen und die dir ins Leben sprechen dürfen. Wer sollte dich ermutigen, wenn du Ermutigung brauchst, im Glauben voranzugehen? Wer sollte dich trösten, wenn du Trost brauchst, wenn nicht die Gemeinde? Mit wem solltest du zusammenkommen, um zu beten für deinen Alltag, für die Dinge, die dich beschäftigen? Was bringt dir Gemeinde? Wir haben heute Morgen drei Gründe gesehen. Der erste Grund, habe ich gesagt, es muss eigentlich gar keinen Grund geben. Es muss dir eigentlich gar nichts bringen, sondern es ist Auftrag Gottes, Gemeinde zu besuchen, Gemeinschaft mit deinen Mitchristen zu haben. Es ist sein Wille und es ist die Frage, ob du tun willst, was dein Herr und Heiland von dir möchte. Wir haben als zweites gehört, in der Gemeinde stehst du unter einem bestimmten Schutz. Ja, die Ältesten, der Leitungskreis soll für dich sorgen. Sie sollen dir Hirte sein. Und als dritter Punkt, du brauchst die Gemeinde, um überhaupt Christ zu sein. Du brauchst die Gemeinde, um überhaupt in der Heiligung voranzugehen. Die Gemeinde als Gemeinschaft ist der Ort, wo wir in der Heiligung vorangehen können. Darum ist es für jeden Christen notwendig, Gemeinde zu haben. Mögen uns diese Gedanken motivieren, aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen. Ich bete zum Abschluss. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Gemeinde geschaffen hast. Ja, wir danken dir, dass wir Gemeinde vor Ort haben dürfen. Ja, oft schätzen wir das nicht wert. sehen in der Welt, wie manche Christen ja Stunden sich auf den Weg machen, um zur Gemeinde zu kommen, um Stunden zu verbringen, um überhaupt Mitchristen in ihrer Ortschaft zu finden, vielleicht dann zu zweit oder zu dritt zusammensitzen. Doch wir dürfen Gemeinde hier vor Ort haben, dafür sind wir dir dankbar. Ja, und ich bitte dich, dass wir Gemeinde so leben dürfen, wie du dir das vorstellst. Dass wir uns bewusst werden, was für einen großen Wert eben Gemeinde hat. Und dass wir uns auch aktiv in die Gemeinde einbringen, Herr. Überführe du uns da und lass Geschwister hier in der Gemeinde einfach dazu ein Werkzeug sein, uns zu überführen, da, wo wir dir untreu sind, Herr. Bitte segne du uns und segne du diese Gemeinde, dass wir als Gemeinde hier vor Ort ja Zeuge und ein Segen sein dürfen für dich. Amen.